HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Mit Dorothee Meyer-Karwick, Jannik Suhr und Nicole Abraham. Und damit herzlich willkommen am letzten Tag der Winterzeit 2021. Denn morgen werden die Uhren eine Stunde vorgestellt. Und für den Start in die Sommerzeit haben wir wieder besondere Hörbücher für Sie ausgesucht. Wir sprechen über Noah von einem der Überlebte, dem neuen Roman von Takis Würger. Erinnern mit Das Gute im Menschen und Professor Unrath an den 150. Geburtstag Heinrich Manns und stellen aus der Reihe Naturkunden von Judith Schalansky den Hering vor. In unserem Kinder- und Jugendhörbuch geht es in dieser Ausgabe um ein Porträt Sophie Scholz von Sandra Pfitzner. Takis Würger berichtete als Journalist für das Nachrichtenmagazin Der Spiegel aus Krisengebieten wie Afghanistan, Libyen und dem Irak. Seine Reportagen haben zahlreiche Preise gewonnen, wie den Deutschen Reporterpreis und den CNN Journalist Award. 2017 erschien sein erster Roman Der Club, ebenfalls hochgelobt und ausgezeichnet. 2019 erschien dann Stella, ein Roman, der als kitschig und kolportagenhaft verrissen wurde. In ihm hat Takis Würger über eine Jüdin geschrieben, die aus Angst, selbst deportiert zu werden, andere Juden verrät. Jetzt hat er wieder ein Buch über die NS-Zeit geschrieben. Dorothee Meyer-Karwick, worum geht es in Noah von einem der Überlebte?
Takis Würger erzählt hier die wahre Lebensgeschichte von Noah Klieger. Das ist ein Mann, der den Holocaust und Auschwitz überlebt hat und später in Israel ein sehr bekannter Sportjournalist wurde und der dann im Dezember 2018 gestorben ist.
Wie kam Würger gerade auf Noah Klieger?
Also Klieger kam immer wieder nach Deutschland, um Deutschen als Überlebender von den Erlebnissen in der NS-Zeit zu erzählen. Und bei einem dieser Besuche hörte dann auch Takis Würger zu und die beiden lernten sich kennen. Und Noah erzählte ihm dann bei mehreren Begegnungen sein ganzes Leben.
Und was hat Noah Klieger denn während der NS-Zeit erlebt?
Also er wurde 1925 in Straßburg geboren und diese jüdische Familie zog dann Mitte der 1930er Jahre ins vermeintlich sichere Belgien. Und Noahs älteren Bruder schickten die Eltern dann 1935 nach England. Und während der deutschen Besatzung Belgiens schloss sich Klieger 1941 einer jüdischen Untergrundorganisation an, die jüdische Kinder und Jugendliche in die Schweiz schmuggelte. 1942 wurden dann er und sein Freund Isi doch noch von der Gestapo erwischt und verhaftet und über das SS-Sammellager Mechelen und verschiedene KZ nach Auschwitz gebracht. Und dazu hören wir dann den ersten Ausschnitt.
Noah verbrachte die ersten Tage in Auschwitz in einem Häuserblock aus Stein. Er versuchte, Isi zu trösten, aber Isi saß nur da und weinte still. Ein Mann betrat den Block und fragte auf Französisch, ob Belgier unter den Neuen seien. Der Mann sagte Noah und Isi, wie sie das Lager vielleicht überleben könnten. Sie sollten versuchen, bei der Arbeit, im Block, beim Appell, bei der Essensausgabe wenig aufzufallen und in der Menge zu verschwinden. Nie vorn gehen, weil die vorn totgeschlagen werden können. Nie hinten gehen, weil die hinten totgeschlagen werden können. Nicht langsamer arbeiten als die anderen, weil du sonst totgeschlagen wirst. Nicht schneller, weil sonst die anderen langsam aussehen und dich nachts erwürgen. Der Belgier kam aus einem Außenlager. Er arbeitete dort als Gärtner. Er sagte ihnen die wenigen wichtigen Wörter des Lagers. Essen fassen, Appell, Selektion, Birkenau, Krematorium. Die gestreifte Uniform hieß Pyjama. Stehlen wurde organisieren genannt. Ein ausgehungerter Häftling, der bald weg sein würde, hieß warum auch immer Muselmann. Die Aufseher unter den Häftlingen hießen Kapus. In den Kamin gehen bedeutete vergast zu werden. In den Draht gehen bedeutete, den elektrisch geladenen Zaun anzufassen, um zu sterben.
Noah lernte dann schnell und beherzigte die Regeln auch. Und relativ zu Anfang wurde so in die Runde gefragt, wer boxen könne. Und da hat er die Hand gehoben, obwohl er gar keine Ahnung vom Boxen hatte. Es gab nämlich eine Extra-Ration Essen für die Boxer. Und Victor Perez, der bei der Weltmeisterschaft im Fliegengewicht gewonnen hatte und ebenfalls in Auschwitz war, deckte ihn. Und es gab noch andere, die ihm halfen. Und eines Tages kam dann wieder eine der gefürchteten Selektionen. Und Noah erzählt, Josef Mengele habe diese Selektion durchgeführt und die Totgeweihten nach links geschickt, die anderen nach rechts.
Mengele schaut ihn an, sagte, links, und gab dem anderen Offizier die Karteikarte. Noah hörte das, zwei SS-Männer zerrten ihn zur Seite. Noah ging mit. Das ist das Ende, dachte er. In ein paar Minuten bist du weg. Mach was. Du hast dein Leben verloren. Mehr kannst du nicht verlieren. Noah blieb stehen. Die SS-Männer, die an ihm zogen, waren so überrascht, dass sie für den Bruchteil einer Sekunde nichts taten. Noah entwand sich ihren Armen, drehte sich um und ging zurück zu Josef Mengele. Noah sagte: Herr Oberstabsarzt, ich kann noch hart arbeiten. Ich bitte darum, dass ich noch ein wenig im Lager leben darf. Mengele schaute hoch von der Karteikarte des nächsten Häftlings, die er schon in den Händen hielt. Noah blickte auf die Dielen des Fußbodens.
Tja, und Mengele habe dann gezögert und dann entschieden, dass Noah weiterleben durfte. Noah überlebte schließlich noch mehrere Todesmärsche, wurde dann im KZ Ravensbrück durch die Rote Armee befreit und sein Freund, der Boxer Victor Perez, wurde auf einem der Todesmärsche erschossen. Außerdem starben noch viele weitere Freunde aus dem Lager.
Hat denn jemand von seinen Angehörigen überlebt?
Ja, tatsächlich fand er seine beiden Eltern in Brüssel wieder und die hatten beide Auschwitz überlebt, ja.
Wie ging es weiter mit Noah Kläger?
Also 1947 sollte er eine illegale Auswanderung organisieren, und zwar von ca. 4.500 jüdischen Überlebenden. Die wollten nach Palästina und das Schiff wurde kurz vor der Küste Palästinas von den Briten aufgebracht. Alle Juden wurden wieder nach Frankreich geschickt, Noah Kläger schließlich auch sogar zurück nach Deutschland gebracht. Und er konnte dann erst nach der Staatsgründung nach Israel ausreisen. Ja, und dann begann ein vollkommen neues Leben für ihn. Er nahm am Unabhängigkeitskrieg teil und wurde später Sportjournalist, hat beispielsweise von den Olympischen Spielen berichtet. Er schrieb aber auch über politische Themen, also den Eichmann-Prozess, die Auschwitz-Prozesse. Und außerdem hielt er eben Vorträge, um vom Holocaust zu berichten.
Wie viel Wahrheit und wie viel Fiktion finden sich in diesem Text?
Also ich denke, Takis Würger hat sich schon sehr an die Erinnerungen von Noah Kläger gehalten. Es ist aber natürlich immer die Frage, wie sehr man diesen Erinnerungen an sich trauen kann. Und das macht Takis Würger im Anhang dieses Hörbuchs zum Thema. Auch da hören wir noch mal rein. Das liest der Autor selbst.
Mehrere Historiker haben mich darauf hingewiesen, dass Noah wahrscheinlich nicht von Josef Mengele selektiert wurde. Mengele war Arzt in Birkenau, Noah war Häftling in Monowitz. Beide Lager gehörten zu Auschwitz, aber es waren unterschiedliche Lager. Sie befanden sich ein paar Kilometer voneinander entfernt. Eine Historikerin aus Yad Vashem sagte: Wenn Mengele so viele Menschen selektiert hätte, wie Zeugen das angeben, wäre er der meistbeschäftigte Mann im Dritten Reich gewesen. Noah sagt, er habe ihm ins Gesicht geschaut, es sei Mengele gewesen. Noahs Gedächtnis war gut. Er war klar und scharf, als er mir sein Leben erzählte. Er korrigierte gern Fehler. Auch andere Häftlinge haben Mengele in Monowitz gesehen. Elie Wiesel, Primo Levi, der Lagerarzt Leonardo De Benedetti. Aber aktenkundig ist Mengeles Besuch nicht. Dieses Buch ist Noachs Buch. Dies ist Noachs Geschichte. Er war dabei. Er hat mich gebeten, das Zeugnis seines Lebens festzuhalten. Seine Erinnerung. Das habe ich versucht.
Tja, wie lang Noah oder Noach, wie es Takis Würger hier ausspricht, genau in Auschwitz war, wer diese Selektion durchgeführt hat, das ist, denke ich, ja schon eher nebensächlich gegenüber der Tatsache, dass er in Auschwitz war und dass so unendlich viele die NS-Zeit eben nicht überlebt haben.
Noah Kläger war Journalist, konnte also schreiben. Warum hat er nicht selbst seine Biografie geschrieben?
Das ist wirklich eine gute Frage. Also er hatte ja Reportagen über Auschwitz auch geschrieben, das schon. Er hat ja auch Vorträge gehalten, aber eben nicht sein ganzes Leben aufgeschrieben. Und im Alter war er vielleicht froh, einen jüngeren Schriftsteller und Journalisten kennenzulernen, der diese Aufgabe dann eben übernommen hat.
Mhm. Auf CD werden diverse Sprecher genannt. Wie und wo tauchen die denn auf?
Ja, das Hörbuch ist in verschiedene Teile unterteilt und die werden dann je von anderen Schauspielern gelesen. Aber leider hat der Verlag versäumt, genau zu schreiben, wer welchen Part liest. Nur bei den Nachworten von Alice Kläger, das ist Noahs Nichte, und der Chefredakteurin der Yad Vashem Studies und Direktorin des Internationalen Holocaust-Instituts in Yad Vashem werden Sprecherinnen genannt. Das sind Adrina Alteras und Anna Thalbach.
Und wie gefällt Ihnen der Stil des Hörbuchs?
Ja, also mitunter neigt Takis Würger zu leichtschwülstigen Formulierungen. Das ist ihm schon bei seinem Roman Stella vorgeworfen worden. Das findet sich auch hier. Aber meist ist es dann doch ein klarer journalistischer Stil in möglichst einfachen Sätzen. Das tut dem Inhalt auch sehr gut. Und auch die Sprecher machen ihre Sache eigentlich alle gut. Sie vermeiden nämlich das Pathos.
Jetzt hätte ich gern noch einen Gesamteindruck von Ihnen.
Naja, es gibt viele Berichte aus Auschwitz, aber jedes Einzelschicksal ist eben wieder was ganz Besonderes. Und dies ist wieder eine sehr beeindruckende Lebensgeschichte. Insgesamt sehr eindrucksvoll, unbedingt hören oder lesen, würde ich sagen.
Tageswürger, Noah von einem, der überlebte. Gesprochen von Aaron Alteras, Yannick Schümann, Sabine Tambrea, Adriana Alteras und Anna Thalbach. 4 CDs, 3,5 Stunden, kosten 20 Euro und sind bei Random House Audio erschienen. Heute vor 150 Jahren wurde Heinrich Mann in Lübeck geboren. Und das wollen wir feiern, denn zu seinem Geburtstag sind gleich mehrere Hörbücher erschienen. Aber zunächst einmal eine Grundsatzfrage. Dorothee Meyer-Karwick, warum geht uns Heinrich Mann heute noch etwas an?
Also erstens natürlich, weil seine schriftstellerische Arbeit heute noch Bestand hat, also stilistisch und auch inhaltlich. Also er schrieb sehr pointiert und satirisch zugespitzt über bürgerliche Scheinmoral, über Macht und Unterwerfung, Herrschaft und Unterdrückung. Ja, und das sind Themen, die bleiben, finde ich. Und außerdem stellte er sich früh dem Hitlerfaschismus entgegen, früher als sein jüngerer Bruder Thomas, in dessen Schatten Heinrich Mann steht.
Ich habe es ja bereits erwähnt, zu seinem 150. Geburtstag sind mehrere Hörbücher mit Werken Heinrich Manns erschienen und zwei davon haben sie uns mitgebracht.
Ja, einmal Erzählungen und Essays, die unter dem Titel »Das Gute im Menschen« beim Verlag Jumbo Goya-Litt erschienen sind, und eine neue Lesung von Professor Unrath, 1905 erschienen und dann verfilmt unter dem Titel »Der blaue Engel« mit Marlene Dietrich und Emil Jannings. Man erinnert sich, und diese neue Lesung erschien beim Verlag Buchfunk. Professor Unrath, das ist ja die Geschichte von Professor Rath, so einem älteren Lehrer, der seine Schüler als Feinde begreift und sie drangsaliert. Und der von seinen Schülern dafür eben Professor Unrath gerufen wird. Er gilt als Hüter der Moral und ausgerechnet er verliebt sich dann in Fräulein Rosa Fröhlich, eine sogenannte Barfußtänzerin in einem Nachtlokal. Er geht eine Beziehung mit ihr ein, heiratet sie sogar, was ihn finanziell ruiniert. Das Ganze endet mit der Verhaftung des Ehepaares Rath, wofür die Bürger ihn dann mit Hohn und Spott überziehen.
Es gab ja schon Lesungen des Romans. Warum jetzt eine neue?
Ja, es gibt zum Beispiel eine Lesung mit Manfred Steffen, die ist dann beim Hörverlag erschienen, und eine Lesung mit Dieter Mann, die erschien bei Argon. Beide Hörbücher sind auch noch lieferbar. Buchfunk hat nun aber eine Interpretin eingesetzt, Marina Frenk. Mhm. Die ist 1986 geboren, also Mitte 30. Sie ist nicht nur Schauspielerin, sondern auch Musikerin und Autorin und hat schon mehrere Preise gewonnen.
Und wie klingt sie jetzt als Interpretin?
Da hören wir mal rein. Ich habe eine Stelle ausgesucht, in der Professor Unrath in der Nachtbar Fräulein Fröhlich kennenlernt.
Unrath betrachtete sie eine Weile. Seine Kiefer bewegten sich lautlos. Schließlich brachte er hervor: »Sind Sie demnach denn also die Künstlerin Fröhlich?« »Na ja«, sagte die Frauensperson. Unrath hatte es gewusst. »Und Sie führen Ihre Künste in diesem Gasthause vor?« Auch dies wollte er noch von ihr selbst bestätigt hören. »Originelle Frage«, bemerkte sie. »Drum denn«, Unrath schöpfte Luft. Er wies hinter sich nach dem Fenster, durch das Kieselack und von Erzum entkommen waren. »Sagen Sie mir nun aber auch, dürfen Sie denn das?« »Waschen?« fragte sie erstaunt. »Das sind Schüler«, sagte Unrath und nochmals mit Beben, tief aus der Brust. »Das sind Schüler.« »Meins wegen, ich hab ja nichts davon«, sie lachte.
Ja, das ist eine recht dialogreiche Stelle, in der Marina Frenk sowohl in eine männliche als auch in eine weibliche Rolle schlüpfen muss. Und ich finde leider, dass ihr das nicht ganz so gut gelingt. Und zwar in beiden Fällen nicht. Also wenn es heißt, er sprach mit Beben tief aus der Brust und dann eher so ein Piepsen herauskommt, finde ich das nicht so gut. Und noch kieksiger legt sie eben die Stimme von Rosa Fröhlich an. Da übertreibt sie, finde ich, ein bisschen unangemessen. Also ich kann es mir schon mit einer Frauenstimme vorstellen, aber dann muss doch ein bisschen mehr Kraft dahinter stecken.
Mhm. Kommen wir zum Hörbuch Das Gute im Menschen mit Essays und Erzählungen. Was bekommen wir denn hier zu hören?
Ja, darin zu finden sind die Erzählungen Ein Verbrechen, Das Gute im Menschen, Abdankung, der Drei-Minuten-Roman oder Der Tyrann. Und dann gibt es noch zwei Essays über Adolf Hitler und den Nationalsozialismus. Und gesprochen werden alle Erzählungen und Essays von Volker Hanisch und Julia Nachtmann.
Und welche Ausschnitte haben Sie für uns ausgewählt?
Na, zunächst mal ein Ausschnitt aus der titelgebenden Erzählung Das Gute im Menschen, gelesen von Julia Nachtmann. Darin geht es um einen jungen Engländer, Sir Randolph Winning, der für das University Extension Movement arbeitet. Das war eine Bewegung in England zu Heinrich Manns Zeiten. Und die wollten Bildung an einfache, arme Bürger bringen, so eine Art Volkshochschule. In Paris trifft dieser Sir Randolph dann auf ein Straßenmädchen und er nimmt sie mit in ein Lokal, um ihr etwas zu essen zu spendieren. Und da hören wir mal rein.
Wie sie bei dem Marchand de Vin eintraten, warf sie unruhige Blicke umher. Dann lärmte sie, übertrieben aufgeräumt, mit den Gläsern auf dem Zinkbuffet. Schließlich aber verzehrte sie schweigend in einem Winkel ihre Portion. Er saß ihr gegenüber und betrachtete sie. Als sie fertig war, griff er in die Tasche, zog die Hand jedoch leer hervor und versetzte: »Jetzt weiß ich auch, warum mir die ganze Zeit so gewesen ist, als hätte ich etwas vergessen. Ich habe meine Börse im Hotel liegen lassen.« Das Mädchen sah ihn von unten herauf an, verwundert und nachdenklich. Endlich entschloss sie sich. Sie reichte ihm seinen Geldbeutel über den Tisch hinüber. »Da ist er«, sagte sie. »Ich habe ihn dir vorhin weggenommen.«
»Ich habe es wohl bemerkt«, erwiderte er, »als du mir den Stoß versetzt hast.«
Er hielt den Atem an. Sie hob den Blick und sprach bittend: »Es tut mir leid.« Sir Randolph musste sich bezwingen, um nicht die Arme auszubreiten. Ein heißer Jubel erschütterte ihn ganz.
Ja, er jubelte, er denkt, er habe nun das Gute in dieser jungen Frau geweckt, aber zu früh gefreut, sie schafft es noch, ihn nach Strich und Faden auszunehmen. Ja, wir hörten Julia Nachtmann, sie hat so eine klare, feste Stimme und das finde ich schon sehr angenehm.
Und wie klingt Volker Hanisch?
Ja, den hören wir jetzt in einem Aufsatz über Hitler und die Nationalsozialisten. Hier ein Ausschnitt aus Die deutsche Entscheidung.
Die Anweisungen Hitlers für die nationalsozialistischen Redner enthalten auch die, dass Versammlungen ausnahmslos am Abend abzuhalten sind. Dann sei eine Volksmenge leichter zu bearbeiten und dumm zu machen als bei Tage. Sie sei dann schon abgekämpft, sie unterliege eher. In Deutschland ist jetzt Abend, wenn nicht schon Mitternacht. Das gibt Herrn Hitler seine große Chance, wie er sehr wohl weiß. Könnten die Deutschen ihre eigene Lage mit ausgeruhtem Kopf betrachten, sie würden ihm nicht zufallen. Auch jetzt denkt immer noch nicht die Mehrheit daran, sich zu ergeben. Immerhin verliert sie einen Teil ihres Mutes, in des der Gegner überhaupt keine Zweifel mehr zu kennen scheint. In Wirklichkeit tut er nur so. Die Republik ist in den Massen befestigt und ihr gehören große Teile der öffentlichen Mächte. Die Partei, die gegen den Staat Sturm läuft, besonders aber ihre Führer, täuschen sich schwerlich darüber. Sie überrumpeln und sie blöffen, wie es im Kriege üblich ist. Niemals vergessen, dass dies eine bloße Kriegspartei ist. Sie ist darauf zugeschnitten, zu siegen mit List und Gewalt. mit dem Siege nachher etwas Nützliches anzufangen, außer Beute machen, daran denkt sie gar nicht.
Wir hörten Volker Hanisch, auch er klingt, ja, sachlich und klar. Das ist eine deutliche Warnung vor den Nationalsozialisten gewesen, die Heinrich Mann hier geschrieben hat.
Ich muss gestehen, ich kenne den Aufsatz nicht. Wann hat Heinrich Mann den Aufsatz denn geschrieben?
Ja, das ist ein bisschen was, worüber ich nur den Kopf schütteln kann eigentlich. Dazu gibt es nämlich im Hörbuch keinerlei Angaben, auch nicht bei den übrigen Texten. Im Internet habe ich dann recherchiert und erfahren, dass Heinrich Mann den Text vor der Machtergreifung 1932 geschrieben hat. Ich finde das schon ein bisschen merkwürdig, dass der Jumbo-Verlag so lieblos mit den Produktionen umgeht. Es ist ja wirklich lobenswert, dass man diesen Autor wieder in Erinnerung ruft. Man nimmt dann gute Sprecher, man hat Aufwand. Aber bei diesen bibliophilen Angaben, da scheitert der Verlag eigentlich immer wieder. Daher mein Fazit, gute Lesung, gute Texte, aber Abstriche bei den Angaben zu Texten und Autor.
Wir sprachen anlässlich des 150. Geburtstages von Heinrich Mann über diese beiden Hörbücher. Heinrich Mann, Professor Unrath, gesprochen von Marina Frenk. Eine MP3-CD, knapp 6,5 Stunden, kostet 15 € und ist beim Verlag Buchfunk erschienen. Und Heinrich Mann, Das Gute im Menschen. Erzählungen und Essays, gesprochen von Julia Nachtmann und Volker Hanisch. 2 CDs, 3 Stunden, kosten ebenfalls 15 € und sind beim Jumbo Verlag erschienen. Die Berliner Schriftstellerin und Buchgestalterin Judith Schalansky gibt seit 2013 die Reihe Naturkunden heraus. Darin geht es auch um Tiere, wie zum Beispiel den Esel, Füchse und den Elefant. Und heute geht es um den Hering. Unser Kollege Yannick Suhr ist jetzt bei mir. Er kennt sich super mit Heringen aus. Was genau lernt man denn in dem Hörbuch über Heringe, Yannick?
Ja, also es wird viel über die Herkunft des Herings berichtet, in welchen Gewässern er vorkommt, welche verschiedenen Arten es gibt. Darüber hinaus geht es aber auch viel um Kulturgeschichte, also die Geschichte der Fischerei in Nordeuropa. Die verschiedenen Orte und ihre Kultur werden beleuchtet. Und was ich eben besonders interessant fand, der Hering war lange ein sehr wertvolles Gut. Also die Regionen, die reich und mächtig waren, das waren die, die die entsprechenden Fanggebiete beherrscht haben. Und da gab es dann auch durchaus einige Auseinandersetzungen, einige Kriege. Und das ist etwas, das man im Geschichtsunterricht so nicht unbedingt erzählt bekommt.
Die Autoren wechseln ja bei der Reihe immer. Wer hat das Buch in diesem Fall geschrieben und welchen Hintergrund bringt er vor allem mit?
Geschrieben ist das Ganze von Holger Teschke. Der ist freischaffender Autor und Dramaturg. Und groß geworden ist er eben in Sassnitz auf Rügen, einem klassischen Fischerort. Sein Vater war auch selber Fischer. Und so ist er dann also bereits in der Kindheit und Jugend mit dem Thema konfrontiert worden. Und später ist er dann selbst als Maschinist auf einem Fischkutter zur See gefahren. Und dann hat er sich eben nochmal umorientiert und dem Theater zugewandt. Also eine ganz andere Richtung eingeschlagen. Entsprechend vielfältig sind auch seine Ansätze zu dem Thema. Er geht auf seine eigenen Erfahrungen ein, schildert einige Kindheitserinnerungen und thematisiert auch, wie der Hering in Literatur und Theater verarbeitet wurde und macht einige Ausflüge in die Philosophie.
Oh, welche wären das denn?
Ja, also er beschreibt den Hering als schwärmenden Individualisten und Freigeist. Dazu zitiert er dann Hegel und Walter Benjamin. Das ist sicherlich mit etwas Augenzwinkern zu sehen, aber insgesamt ist das schon ein ernsthafter Versuch, den Blick auf den Hering zu verändern. Und dazu hören wir auch einfach mal einen ersten Ausschnitt, gelesen von Frank Arnold.
Ein aus der Tiefe aufsteigender Heringsschwarm gehört für jeden Taucher zu den unvergesslichen Begegnungen. Wie aus dem Nichts erscheint plötzlich eine silberblau schimmernde Heerschar, die sich angesichts des dunklen Eindringlings blitzschnell auflöst und an einer weit entfernten Stelle ebenso schnell wieder sammelt und weiterzieht. So ist der Hering nicht nur ein ausgesprochen geselliger, sondern auch ein sehr schöner Fisch. Leider lernen ihn die meisten Menschen nur geräuchert, gebraten oder mariniert kennen, und da ist es mit der Schönheit längst vorbei. Aber unter Wasser erstrahlt sein schlanker Körper je nach Lichteinfall von stahlblau bis violett. Mitunter kann man sogar einen goldenen Schimmer erkennen. Sein Rücken glänzt smaragd bis dunkelgrün, was es für Seevögel schwerer macht, ihn unter der Wasseroberfläche aufzuspüren.
Ja, dass der Hering ein sehr schöner Fisch ist, das hätte man vielleicht nicht unbedingt gedacht.
Stimmt. Wird denn auch dafür plädiert, unser Verhältnis zum Hering zu ändern? Gibt es da vielleicht einen Aufruf, vegetarisch zu werden?
Nein, das gibt es nicht. Also es wird kritisch auf die Überfischung der Meere eingegangen, auch darauf, dass viele kleinere traditionelle Fischereien gar nicht mehr existieren, weil eben alles von den großen Konzernen dominiert wird. Das finde ich auch sehr wichtig, das anzusprechen. Das hätte man vielleicht sogar noch ausführlicher machen können. Aber der Hering wird eindeutig auch als kulinarischer Gegenstand angesehen. Es gibt dann längere Abschnitte über die Nährwerte des Herings und den Geschmack, beziehungsweise wie man ihn geschmackvoll zubereitet. Da werden dann richtig einige Rezepte präsentiert. Das vorgelesen zu bekommen, das finde ich, das passt auch zum Hörbuch. Das hätte man dann aber vielleicht auch ruhig im Booklet mit abdrucken können.
Ja, wie so eine Art Kochbuch. Gelesen wird das Hörbuch, wie schon die anderen dieser Reihe, von Frank Arnold. Wie hat er Ihnen gefallen?
Der hat mir wirklich gut gefallen. Also er bringt einerseits so eine gute Ruhe mit, man kann ihm gut folgen, aber er hat auch was sehr Dynamisches. Da trägt auch die Musik zu bei, die ist produziert von Rainer Oleak. Das sind dann so schmissige Akkordeon- und Saxophonklänge, die immer mal zwischen den Kapiteln eingespielt werden. Das macht insgesamt eine ganz schöne Atmosphäre. Und bei Frank Arnold ist eben das Besondere, beim Hören hatte ich richtig das Gefühl, da ist eine Person, die hat wirklich Lust, mir etwas zu dem Thema zu erzählen. Und das finde ich ganz schön. Darüber hinaus gibt es dann noch einige witzige Anekdoten, die kann er auch sehr gut wiedergeben. Und dazu hören wir einfach mal einen zweiten Ausschnitt.
Die Fischverkäuferin Irma Tschichol, die noch in meinen Kindertagen hinter der Theke der Fischhandlung Radwan stand, erzählte gern den Sassnitzer Heringswitz vom Lehrjungen Fiete, der ins Geschäft kommt und sagt, »Ich will ihn Hering mit einem ganz kleinen Kopf und einem ganz großen Schwanz.« »Weswegen dat?« fragt die Verkäuferin. »Weil der Meister immer das Mittelstück kriegt, der olle Gesell den Kopf und ich den Schwanz.« Selbst nach 1933 gab es in Sassnitz noch plietsche Heringswitze. Meine Mutter erinnerte sich an den Fischer Stübber Koch, der seine frischen Heringe auf einem Karren durch den Ort schob und dabei ausrief, »Hering, Hering, so dick wie Hermann Göring!« Das brachte ihm Ärger mit der NSDAP-Ortsgruppe ein, der er nach einer Vorladung zusichern musste, nicht mehr mit dem gereimten Reichsmarschall zu werben. Deshalb rief er bei seiner nächsten Runde durch die Stadt, »Hering, Hering, so dick wie vor 2 Tagen! Ich darf's bloß nicht mehr sagen!«
Ja, also man merkt, das ganze Hörbuch bringt auch eine ordentliche Portion Humor mit.
Klingt auch wieder nach einer sehr vielfältigen Themensammlung. Können Sie das Hörbuch denn empfehlen?
Ja, es sind sehr vielfältige Zugänge zu dem Thema. Man sollte vielleicht so ein bisschen Lust auf die geschichtlichen Aspekte mitbringen, aber dann hat man an dem Ganzen durchaus seine Freude und kann auch einiges Neues erfahren. Und wenn man an dem Thema interessiert ist, empfehle ich auch wirklich, das Hörbuch zu hören. Das hat sogar noch einen Bonustrack, nämlich Der Fischkönig von Ludwig Bechstein, das Märchen. Das wird von Frank Arnold auch noch einmal rezitiert und das ist eben exklusiv nur im Hörbuch enthalten.
Holger Teschke, Heringe, ein Porträt aus der Reihe Naturkunden, herausgegeben von Julia Schalanski, gesprochen von Frank Arnold. 2 CDs, 2,5 Stunden, kosten 18 Euro und sind bei der Audio Verlag erschienen. Gemeinsam mit ihrem älteren Bruder Hans gilt Sophie Scholl als Vorbild für Zivilcourage und steht als Mitglied der Weißen Rose heute stellvertretend für den Widerstand gegen das Hitlerregime. Nun gibt es ein Hörbuch für Kinder ab 8 Jahren über Sophie Scholl. Der Titel lautet Sophie Scholl, der Widerstand der Weißen Rose. Das Hörbuch ist beim Verlag Headroom in der Reihe Abenteuer und Wissen erschienen, geschrieben von der Journalistin Sandra Pfitzner. Sie war Absolventin des Geschwister-Scholl-Instituts an der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität und hat sich immer wieder mit der Weißen Rose auseinandergesetzt. Das Porträt Sophie Scholls sei daher eine Herzensangelegenheit, sagt die Autorin. Dorothee Meyer-Karwig, wie hat Sandra Pfitzner das Hörbuch aufgebaut?
Also sie arbeitet hier mit zwei Erzählern, einer weiblichen Figur und einer männlichen, und dann kommen da noch gespielte Szenen dazu, und sie lässt einen Experten zu Wort kommen, und zwar den Neffen von Sophie Scholl, Thomas Hartnagel. Beschrieben wird dann Kindheit und Jugend von Sophie Scholl und ihr Weg in den Widerstand, der übrigens gar nicht so geradlinig war, wie viele glauben.
Wie meinen Sie das?
Ja, Sophie Scholl wurde ja 1921 geboren, also vor jetzt 100 Jahren, und zwar in Feuchtenberg in Baden-Württemberg. Sie hatte 4 Geschwister. Die Mutter erzog sie liebevoll nach christlichen Werten. Der Vater war ein liberaler Politiker und später dann auch Steuerberater. In der Familie wurde viel gelesen und viel auch diskutiert. Dennoch, die Kinder wuchsen in den Nationalsozialismus hinein. Und sowohl Sophie als auch ihr Bruder Hans waren zunächst Anhänger der nationalsozialistischen Bewegung. Sophie Scholl war beispielsweise im BDM, also im Bund Deutscher Mädel, und fand das dort auch richtig prima. Sie wurde sogar Gruppenführerin. Und dazu hören wir einen ersten Ausschnitt.
Im BDM ist die Gruppe wichtiger als die Einzelne. Und das sieht auch die frisch gebackene Gruppenführerin Sophie Scholl so.
Heil Hitler, Mädels. Schön, dass ihr da seid.
Heil Hitler. Ich soll die übrigens von Helene ausrichten, dass sie heute nicht kommen kann. Sie muss ihren Eltern in der Metzgerei helfen.
Das geht nicht. Der Dienst an unserem Volk geht ja wohl vor. Geh und sag den Eltern, dass Helene hier gebraucht wird.
Das Mädchen hat Erfolg. Helene darf am Heimabend des BDM teilnehmen. Doch in der nächsten Woche fehlt sie schon wieder.
Boah, das kann doch nicht wahr sein.
Soll ich sie wiederholen?
Das hat keinen Zweck. Diesmal machen wir das anders.
Sophie schickt daraufhin einen Polizisten in die Metzgerei. Der zwingt die Eltern, ihre Tochter gehen zu lassen.
Also eine ganz schön drastische Maßnahme. Und hier hören wir jetzt noch eine Einordnung von Thomas Hartnagel zur allgemeinen Familiensituation.
Beide, mein Großvater sowieso aus politischer Überzeugung, meine Großmutter eher aus menschlicher, religiöser Überzeugung, haben beide von vornherein den Nationalsozialismus abgelehnt. Mein Großvater hat schon am 30. Januar 1933, an dem Tag, als Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde, gesagt, Hitler bedeutet Krieg. Und seine Kinder haben das eben nicht geglaubt.
Und wie war dann der Weg Sophie Scholls in den Widerstand?
Ja, es gibt wohl kein entscheidendes Ereignis, sondern es waren viele kleine Erlebnisse. Wichtig war natürlich auch die Diskussion im Elternhaus und die Literatur, die zunehmend verboten wurde, und der Umgang mit den Juden. Dazu einen dritten Ausschnitt.
Ob jemand Jude ist oder nicht, das legen die Nazis anhand ihrer Rassenvorstellungen fest, willkürlich. Auch Sophie macht bald ihre ersten Erfahrungen mit diesem Regelwerk.
Am Wochenende waren wir wieder auf Fahrt. Wir haben bis spät in die Nacht am Lagerfeuer gesessen und zur Gitarre Lieder gesungen. Och, das hat so viel Spaß gemacht.
Das klingt so wunderbar. Wie gern wäre ich da auch dabei gewesen.
Na, dann komm doch nächstes Wochenende einfach mit.
Du weißt auch, dass das nicht geht. Ich darf nicht in den BDM, weil ich doch Jüdin bin.
Sophie kann das nicht verstehen. Obwohl es nun offiziell verboten ist, steht sie zu der Freundschaft.
Von Ablehnung bis zu aktivem Widerstand ist es ein weiter Weg. Was erzählt das Hörbuch darüber?
Naja, erzählt wird, dass Hans und Sophie immer mehr aneckten. Sie stiegen in der HJ-Hierarchie auch ab, weil Hans beispielsweise einem fasten Vorgesetzten eine Ohrfeige gegeben hat und Sophie statt der vorgeschriebenen Fahnen andere mit anderen Motiven nutzte. Die Geschwister wurden sogar verhaftet, aber dann auch wieder freigelassen. Hans zog dann nach München zum Studium. Sophie kam hinterher und merkte, dass die Flugblätter gegen Hitler, die in der Stadt verteilt wurden, von Hans und seinen Freunden stammten. Und seither machte sie dann auch mit. Und bei einer Flugblattverteilung in der Universität wurden sie dann entdeckt, verhaftet und zum Tode verurteilt und sofort hingerichtet. Sophie Scholl wurde nur 21 Jahre alt.
Eine beeindruckende Lebensgeschichte und ein schreckliches Ende. Wie ist Ihr Gesamteindruck des Hörbuchs?
Also diese Mischung aus gespielten Szenen und Aussagen von dem Neffen Thomas Hartnagel und den Erzählerstimmen, das gefällt mir alles sehr gut. Dadurch wird das Ganze sehr abwechslungsreich. Das ist ja für Kinder ab 8, aber auch für Ältere. Und entsprechend dieser Altersangabe wurde natürlich vor allen Dingen auf die Kindheit von Sophie Scholl der Schwerpunkt gelegt. Das gefällt mir auch. Und ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen was gelernt. Also ich wusste nicht, dass Sophie und Hans zuerst solch glühende Anhänger des NS-Regimes waren. Also insgesamt eine große Empfehlung.
Sandra Pfitzner, Sophie Scholl, Der Widerstand der Weißen Rose. Gesprochen von Marit Bayer, Volker Risch, Christine Steffen und vielen anderen. Als Interviewpartner dabei ist Thomas Hartnagel, der Neffe von Sophie Scholl. Eine CD hat fast 1,5 Stunden Hörzeit und kostet 14,90 Euro. Das Hörbuch ist für Kinder ab 8 geeignet und bei Headroom erschienen. Und damit geht die Hörbuchzeit heute zu Ende. Auf das nächste Mal freuen sich Dorothee Meyer-Karwig, Jannik Suhr und Nicole Abraham.